Hörbar Politik, der Podcast der Akademie Schwerin. Hintergründe zu aktuellen politischen Themen mit Fachleuten im Dialog. Und Sie sind uns wichtig. Schreiben Sie uns im Anschluss Ihre Fragen oder Ihre Meinung zum Thema. Oder diskutieren Sie einfach live mit bei Hörbar Politik nachgefragt. Termine zum Online-Talk über alle Beiträge finden Sie unter www.akademie-schwerin.de. Schön, dass Sie reinhören.
Herzlich willkommen zu Hörbar Politik der Akademie Schwerin. Heute ist das Thema das Pulverfass am Rande der EU, der Nahe Osten am Abgrund. Mein Name ist Ricarda Steinbach und ich diskutiere heute mit meinen Kollegen und Dozenten der Akademie Schwerin, Dr. Mike Novak und Dr. Kinan Jäger. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit an Bord sind. Schaut man in den Nahen Osten, bin ich immer wieder erschüttert. Egal wie viele Jahre man den Nahen Osten beurteilt und beobachtet, man hat doch immer noch 5 Trends, die man einfach sichtbar machen muss. Zum einen ist es so, es ist ein Ringen um strategische Ressourcen, nicht nur um Öl, Gas, sondern natürlich auch um Wasser und Land. Es sind künstliche Grenzen. Es sind Akteure, die zum einen Waffen kaufen, atomare Waffen haben möchten. Es sind Terroristen, es sind Staaten, die Kriege ideologisieren. Und es sind sehr tiefe Gräben, beispielsweise im Konflikt zwischen den Israel und den Palästinensern. Zum anderen haben wir aber auch natürlich ein sehr komplexes, multipolares System. Immer um diesen Punkt, dass man sagt, natürlich große Player wie die USA, Europa, europäische Staaten, aber natürlich auch Russland und China, die bedeutende Rollen spielen und neue Macht in dieser Region suchen. Sodass man fast das Gefühl hat, man hätte dort eine Welt ohne den Westen. Und für mich ein ganz prägnantes Beispiel, was auch darauf hinweist, ist, mittlerweile sind wir seit 10 Jahren im Krieg in Syrien. Und ich finde es durchaus sehr spannend und deshalb auch meine Frage an euch. Ist denn irgendwie die Suche nach einem Verbund zu Syrien praktisch ein Thema für Europa? Und was passiert denn mit diesem Land nach den Jahren des Krieges? Ist überhaupt Europa interessiert an Syrien, wo wir doch eigentlich Wirtschaftspolitik vorwiegend mit Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten tun und machen?
Also wir haben, um ganz ehrlich zu sein, hier in Europa lange Zeit eigentlich gar kein Interesse an Syrien gezeigt. Das Land war quasi terra incognita, bis es dann zum Ausbruch des Bürgerkrieges kam. Und um genauer zu sein, als auf einmal die Flüchtlinge bei uns vor der Tür standen, da sind wir auf einmal aufgewacht und haben festgestellt, Moment mal, was passiert denn da unten überhaupt? Haben wir da nicht aufgepasst? Ist da etwas unserer Kontrolle entglitten? Und insofern muss uns sehr wohl interessieren, was in Syrien passiert. Wir können da nicht die Augen verschließen und schon gar nicht, wenn wir in unmittelbarer Nachbarschaft zur Europäischen Union, wenn wir dort eine Situation haben, die vergleichbar ist mit Somalia, zumindest während des Bürgerkrieges, wo eine Situation eintrat, wo die Menschen eigentlich nur noch raus wollten, Zielrichtung Europa. Und das konnte uns dann hier natürlich nicht mehr kalt lassen.
Warum der Weg nach Europa, nach Deutschland? Gibt es eigentlich einen guten Zusammenhang zwischen der syrischen Bevölkerung und Deutschland? Nur kurz noch einmal nachgefragt, bevor ich Mike noch einmal zu dem Thema frage.
Das Image Deutschlands in Syrien ist sehr gut. Ich würde fast sagen herausragend. Es gibt ja da viele Beziehungen, auch aus der Vergangenheit heraus. Die DDR zum Beispiel hat ja Syrien quasi als sozialistisches Bruderland bezeichnet, hat dort auch viel Entwicklungshilfe hinfließen lassen. Und wir Deutschen haben ja einen großen Vorteil im Gegensatz zu vielen anderen westeuropäischen Staaten. Wir sind nicht kolonial vorbelastet in Syrien und deswegen genießen wir eigentlich ein ziemlich gutes Image dort unten, was uns sogar prädestiniert im Falle von Verhandlungen die vielleicht mal irgendwann kommen werden, dort als Vermittler einzuspringen.
Die guten Beziehungen zur DDR. Mike, das wäre ja mal eine Frage so an dich, wo ich einfach sage, da könnte man doch einfach sich für ein Deutschland mit Assad zusammentun aus der guten alten Zeit und dann praktisch gemeinsame Politik machen, oder Mike?
Ja, ich glaube, das würde mit der AfD jederzeit funktionieren. Aber das wäre auch die einzige Partei, die im Bundestag vertreten ist. Denn meines Wissens nach ist selbst die Linkspartei eher ein kein Freund des selbsternannten Löwen von Damaskus. Aber zum Thema Syrien würde ich halt den Blickwinkel noch ein bisschen schärfen. Ich meine, China hat bereits das Thema der Flüchtlingskrise 2015 angesprochen, die ja nicht nur auf Syrien zurückzuführen ist, aber sehr stark dort auch medial aufbereitet wurde. Also sehr starke mediale Verbindung, Bürgerkrieg in Syrien, Flüchtlingskrise, Rolle der Türkei. Und da sind wir eigentlich auch bei der zweiten großen Konstante, denn immer wenn wir Syrien behandeln als Thema, und ich meine, es gab jetzt letztens auch in den Medien die Berichte zu 10 Jahren Bürgerkrieg, wenn man bedenkt, was alles mit einem Graffiti, du bist der nächste Augenarzt, angefangen hat, das war ja einer der Auslöser, ist es, glaube ich, immer einer der Punkte, oder einer der symbolischen Auslöser, ist es, glaube ich, immer einer der Punkte, der sehr häufig von uns überhöht und auch vergessen wird, nämlich, dass Deutschland zwar immer ein Interesse in den Staaten des Nahen und auch Mittleren Ostens hatte und auch gerade in Syrien, aber eigentlich sehr selten direkt involviert war. Ich meine, es gab diese alte DDR-Vergangenheit, auch immer sehr, sehr stark seitens der syrischen Akteure betont, weniger jetzt dann der Bundesdeutschen nach der Wiedervereinigung. Aber es gab immer gute Wirtschaftsbeziehungen. Also man denkt daran, im Kraftwerksbau, auch im Aufbau der dezentralen Energieversorgung, der Telekommunikation. Das ist alles nicht ausschließlich, aber sehr großer Anteil von Siemens, BASF, Volkswagen, Wintershall. Also die DAX 30-Konzerne im Bereich alter Industrien haben sich eigentlich in Syrien immer ganz gut die Klinke in die Hand gegeben und waren auch relativ protegiert neben den französischen Akteuren, vor allen Dingen im Bereich Zementgewinnung, Maschinenbau, aber auch extraktive Industrien. Und das ist schon schwierig. Also ich würde auch Kinans These nicht ganz zustimmen, dass Deutschland ein sehr gutes Verhältnis hat. Also es hat kein schlechtes Verhältnis. Aber ich glaube, 10 Jahre nichts tun haben jetzt auch nicht dazu geführt, dass das Verhältnis im Stillen gedeiht, sondern eher, dass es fröhlich vor sich hin welkt. Meines Erachtens sind die einzigen drei Akteure, die wirklich von Relevanz sind, der Iran, Russland und China. Und sonst nicht.
Ja, da würde ich im Prinzip, gebe ich dir natürlich recht, was die direkte Einflussnahme angeht Deutschlands, die ist minimal. Aber wir brauchen doch jetzt mal dringend irgendjemanden im Hintergrund, der mal eine Verhandlung anschiebt. Und da muss ich feststellen, ist weder die Türkei noch Saudi-Arabien oder die USA aufgrund ihres geringen Vertrauenskapitals überhaupt in der Lage, sich in der Region irgendwie durchzusetzen, schon gar nicht auf dem syrischen Schlachtfeld. Und da sehe ich für Deutschland doch herausragende Chancen. Also vergessen wir nicht, wir haben ja zum Beispiel eine Petersberger Konferenz mal angeschoben, wir haben die Taliban zusammengeholt, wir sind in der Kontaktgruppe, Stichwort Iran, Atomdeal mit dabei. Wir haben es geschafft, zu einem Geiselaustausch beizutragen, vermittlungstechnisch zwischen Israel und der Hisbollah. Also da kann man schon eine ganze Menge machen, wenn man denn will.
Aber warum sollten wir wollen? Haben wir denn einen Ansprechpartner in Syrien? Und der Mike hat es so recht gesagt, wirtschaftliche Beziehungen waren ja gegeben. Und natürlich, Mittelmeer ist für uns interessant, weil es die meistbefahrenste Wasserstraße im Handel, in der Handelspolitik ist. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass natürlich gerade es nicht politisch korrekt ist, mit Diktatoren in der Region zusammenzuarbeiten. Fragezeichen.
Ich würde ja so sagen, man arbeitet gerne mit Diktatoren zusammen, solange es der Stabilität einhergeht. Und Diktatoren ist auch ein böses Wort. Man benutzt mittlerweile auch in Berlin, im politischen Berlin, den Duktus autoritärer Herrscher. Also es ist das Gleiche, es hört sich halt nur nicht ganz so schlimm an. Bei Diktator denkt man halt gleich an Menschenrechtsverletzungen, am autoritären Herrscher denkt man vielleicht an einen strengen Zuchtmeister, der nur das Beste für seine Bürgerinnen BürgerpunktInnen haben möchte. Ich würde schon sagen, das Interesse Deutschlands, aber auch das Interesse der EU im Bereich Syrien, aber auch auf den ganzen Nahen Osten zu übertragbar, ist primär Stabilität vor Selbstbestimmung. Denn nichts wäre schlimmer als fragile Demokratien oder fragile Zwischenherrschaftssituationen wie in Libyen. Ich glaube, Libyen ist ein sehr, sehr abschreckendes Beispiel für alle anderen Länder, das Maghreb wie das Meschrak, lieber einen autoritären Herrscher, der zumindest über 50+1% seines Territoriums herrscht, als 7, 8 verschiedene Warlords, denen es eigentlich völlig egal ist, was kommt, und wo tatsächlich noch das Recht des Stärkeren herrscht. Also ich meine, Syrien ist es auch so, aber in Syrien reden wir mittlerweile eigentlich nur von 3 verschiedenen Akteuren, und das ist vielleicht nicht ein Fortschritt, das wäre sehr zynisch, aber im Rahmen der Neverending Story ist man doch schon fast bei so etwas wie Stabilität angekommen. Das ist das Erschreckende.
Aber Mike, das ist genau der Punkt, du hast völlig recht. Ich habe mir natürlich den Titel schön entliehen von einer Menschenrechtsorganisation, die natürlich da darauf hingewiesen hat, dass praktisch der autoritäre Herrscher weiterhin Chemiewaffen gegen sein eigenes Volk einsetzt. Und hinzu natürlich auch ganz aktuell, für mich aber natürlich auch sehr spannend, Kinan, du bist ja auch ein Experte in dieser Region, in der aktuellen Beobachtung für mich immer so auch ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt den Begriff Stabilität. Dazu brauche ich auch einen, manchmal auch in bestimmten Regionen, einen starken Politiker, sage ich jetzt mal, Mike, um noch diplomatischer vielleicht zu sein, oder einen Politiker der starken Hand. Andererseits habe ich aber ein Fiasko vor Ort. Die Menschen hungern, die Menschen fliehen. Wo gibt es denn da eine Chance, Kinan, für Syrien? Können die selber noch was machen?
Ja, ihr habt die Problemlage sehr genau angesprochen. Also entweder sagen wir, wir setzen auf Stabilität, und das heißt im Klartext, wir rücken ab von unserer Devise Demokratie, tragt die Demokratie in die Welt, denn die hat sich eben nicht als besonders stabil erwiesen in den Ländern der sogenannten Dritten Welt. Oder wir fangen jetzt an und sagen, wir nähern uns wieder den Diktatoren an, weil die stehen wohl offensichtlich für stabilere Verhältnisse, allerdings mit der Brechstange, mit allem, was dazugehört, Menschenrechtsverletzungen, Folter und so weiter und so fort. Das ist die entscheidende Frage, vor der wir stehen. Und am Ende wird wahrscheinlich, so zynisch das klingt, der Gedanke obsiegen, wir wollen lieber Stabilität. Und zwar nicht nur bei uns, sondern wahrscheinlich auch in den lokalen Bevölkerungen. Also wenn man sich heute mal anschaut, die Stimmung in dem Teil Syriens, der von Assad wieder kontrolliert wird, da sagen mittlerweile auch viele, wir sind zwar nicht für Assad, aber wir sind auch nicht gegen ihn. Denn er hat dazu beigetragen, dass wir jetzt eben nicht mehr an jeder Ecke beschossen werden, sondern vielleicht nur an jeder dritten Ecke. Und das macht schon einen Unterschied. Aber ich will ganz kurz auf deine Frage zurückkommen, Ricarda. Was machen wir jetzt hier in Europa? Wir haben eine Möglichkeit, uns stufenweise anzunähern. Wir könnten zum Beispiel uns Leuchttürme heraussuchen. Also der Blick vielleicht mal auf Jordanien, auf Marokko, auf Tunesien. Das sind ja auch keine Demokratien wie bei uns, aber sie sind etwas weiter weg von der knallharten Diktatur wie in anderen Beispielen. Und vielleicht ist das ein Ansatz, dass man sagt, die unterstützen wir jetzt einfach mal mit dem Ziel, darauf hinzuwirken, dass die politischen Signale, die von dort ausgehen, vielleicht ins Umfeld abstrahlen.
Das ist natürlich ganz spannend. Aber für mich ist immer auch noch mal die Frage, eine Partnerschaft. Eine Partnerschaft setzt ja voraus, dass doch jeder was auch bekommt, sozusagen, Kenan. Und Mike hat es angesprochen, bedeutet das, wir wollen Syrien besser machen? Haben wir ein ernsthaftes Interesse daran, Syrien besser zu machen? Vielleicht aus Angst vor Flüchtlingen? Aus Angst vor Terroristen und auch durch die Unterstützung Syriens für Terroristen vielleicht? Oder haben wir wirtschaftliche Interessen mit Syrien gemeinsam? Für mich wäre ja auch nochmal ein zentraler Punkt, gerade für Deutschland auch zu sagen, Syriens Rolle in Bezug auf Israel. Nicht umsonst, Syrien hatte ja immer den schlechten Ruf, dass natürlich man immer auch die Grenzen Israels im Endeffekt mit Terroristen angreift. Wäre das nicht von vornherein auch ein Schlüsselpunkt, Mike, Kinan? Aussöhnung Israel, Syrien? Oder ist das im Moment kein Thema?
Also Israel ist in Deutschland immer ein Thema. Das ergibt sich aus der schwierigen Vergangenheit heraus. Und ja, das wäre natürlich sehr zu wünschen, wenn für Israel mehr Sicherheit im Nahen Osten entstünde. Nur im Moment kann eben keiner genau sagen, was entwickelt sich aus der Situation in Syrien. Die Israelis verhalten sich ja auch auffallend still gegenüber Assad. Vielleicht haben die mittlerweile auch erkannt, dass Assad eine gewisse, ist auch wieder etwas zynisch formuliert, Berechenbarkeit mit sich bringt. Die Alternative dazu wäre womöglich ein islamistisches Regime, von dem man überhaupt nicht weiß, wie es sich gegenüber Israel verhalten würde. Also Israel ist immer ein Thema in Deutschland oder im Westen grundsätzlich. In den USA natürlich auch. Es ist eine Herzensangelegenheit, die Sicherheit Israels. Kein amerikanischer Präsident kommt daran vorbei, zum Thema Israel positiv Stellung zu beziehen. Und es gibt natürlich noch gewisse Interessen, die wir Deutschen in Syrien haben. Das ist die Energie natürlich, Transitland für Energiezufuhr in Richtung Westeuropa, Pipeline-Systeme, die da durchlaufen. Dann wollen wir natürlich auch verhindern, dass die Russen da unten zu viel Einfluss bekommen. Aber im Vordergrund steht zurzeit die Flüchtlingsfrage. Wir wissen, wenn es da unten knallt, dann setzen sich weiter Flüchtlinge in Bewegung. Und das wird ja mittlerweile von Russland und dem Iran auch als Waffe gegen uns eingesetzt.
Da komme ich gleich zu Mike noch. Mike ist ja Türkei-Experte, Mike. Da haben wir doch noch einen wichtigen, bei Flüchtlingen fällt mir natürlich auch gerade immer unser türkischer Player mit ein, weil ich natürlich auch sagen muss, einstmals Türkei und Syrien sehr schwieriges Verhältnis. Mittlerweile hat sich das verändert. Welche Rolle spielt neben dem Iran die Türkei in diesem Bereich?
Ich glaube, wir machen sehr häufig den Fehler, wir sehen die Türkei als Teil der Lösung an. Aber eigentlich ist die Türkei Teil des Problems. Und das heißt, ich kann, oder wenn ich die Situation in Syrien, den Bürgerkrieg dort betrachte oder die kriegerischen Auseinandersetzungen, das sind jetzt semantische Feinheiten, da muss ich immer auch die türkische Außenpolitik und die türkische Innenpolitik mit einbeziehen. Denn es geht letztlich, hat Syrien oder sowohl in Anführungszeichen der IS als auch die Türkei einen gemeinsamen Gegner, das sind die Kurden oder wie sie bei uns romantisch auch mal verbrämt wurden, die Jesiden. Das ist ein natürlicher Gegner der türkischen Innenpolitik wie der Außenpolitik. Innenpolitik, weil es die gesamten östlichen Provinzen der Türkei auch beeinflusst, aber im Konflikt mit Syrien auch den gesamten Süden, also Gaziantep, Hatay, durchaus starke industrielle Zentren, die sehr konservativ sind in der Türkei und dementsprechend immer ein natürlicher Opponent einer, ich nenne es mal bewusst, kurdisch-jesidischen Form der Selbstbestimmung waren. Denn man hat befürchtet, was jenseits der Grenze geschieht, kann dann auch innerhalb der Türkei geschehen. Das heißt, seit der Operation Euphrat-Schild und Operation Olivenzweig, seit diesen beiden Operationen, also der türkischen Intervention in Syrien, ist es eigentlich eine sehr, sehr unklare Gemengelage. Und es ist aber auch gleichzeitig für den syrischen Staat damit fast unmöglich, auf einen Friedensschluss zu gehen. Denn da würde man akzeptieren, dass die Türkei im Endeffekt das getan hat, was man Russland in der Ostukraine zu Recht vorwirft, nämlich Nutzen offener staatlicher Gewalt zur Grenzneuziehung. Also im Prinzip einen kriegerischen Akt, der nie ausgerufen wurde. Und das ist, glaube ich, ein Pulverfass sondergleichen. Deshalb glaube ich auch nicht so sehr an eine Verhandlungslösung mit Syrien. Denn das würde ja auch bedeuten, man müsste im Prinzip die veränderten Grenzziehungen im Norden neu einpreisen oder neu verhandeln. Und die Türkei ist dafür eigentlich der völlig falsche Partner. Und wenn man sich ansieht, mit was für Initiativen wir oder Deutschland und die EU tätig sind, im Verbund mit der UN, das darf man eigentlich auch nicht vergessen, denn die EU ist dort eigentlich nicht tätig, auch nicht Deutschland, sondern man ist dort im Rahmen der UN. Das klingt vielleicht immer nur wie so eine Semantik, aber das ist ganz, ganz entscheidend. Man wählt halt eigentlich das Schwächste aller Instrumentarien und das ist im Prinzip die große Lösung der Vereinten Nationen. Und die Türkei als solches, und das hat etwas mit dem türkisch-syrischen Verhältnis zu tun, aber auch mit dem türkisch-israelischen, dem türkisch-iranischen, dem türkisch-libanesischen. Also es ist alles relativ herausfordernd gerade.
Maike, ich halte jetzt einfach mal ein bisschen dagegen. Ja, und ich sage jetzt einfach mal, ja, du hast recht, wenn wir uns die Regierung dort mal anschauen, der Türkei, ne, würde ich auch sagen, Teil des Problems. Aber insgesamt, wenn du sagst, Teil der Lösung, käme hier nicht in Frage, da würde ich dann doch sagen, Moment, Türkei ist schon ein wichtiger Teil, wenn es also um eine Friedenslösung in Syrien oder vielleicht mal insgesamt über Syrien hinaus im Nahen Osten gehen sollte, ist die Türkei natürlich schon ein ganz wichtiger Keyplayer. Und ich vermute fast, es führt keinen Weg an der Türkei drumherum. Das gilt für einen Verhandlungstisch in Syrien, für einen Verhandlungstisch für Libyen. Die Türkei hat immer irgendwo ihre Finger im Spiel, oder?
Ja, aber die Türkei sieht sich auch, und das ist in den letzten Jahren ein ganz klassischer Wesensmerkmal ihrer Außenpolitik gewesen als tatsächlich Nachfolger des Osmanischen Reiches, also Neo-Osmanismus hin oder her. Syrien gehört nach der Logik eigentlich in die Türkei in irgendeiner Form eingegliedert. Und zwar mehr als nur die Nordprovinzen, die Assad sicherlich abgeben würde, um den Rest seines Landes auch zu halten. Und das ist etwas, das wird völkerrechtlich nicht geschehen, das wird auch in der Region nicht geschehen. Das würde bedeuten, dass sich das Machtgleichgewicht zwischen der Türkei, dem Iran, Saudi-Arabien und Israel eindeutig zugunsten der Türkei bewährt. Ich meine, Syrien ist momentan der ideale Stellvertreterkriegsplatz. Also es ist aus einem zynischen Geschichtsbuch geschrieben, besser geht es eigentlich nicht. Nur Libyen, aber Libyen ist weiter weg und weniger Bevölkerung, mehr Wüste.
Aber sag mal, du bist ja Türkei-Experte. Glaubst du, dass dem Erdogan dieser neo-osmanische Gedanke, dass der ihm irgendwann um die Ohren fliegt? Weil der ist ja an jeder Baustelle ist er irgendwo mit dabei. Das kostet ja auch alles total viel Geld und dann muss er auch seine Truppen dahin schicken. Wie macht er das überhaupt? Wie schafft er das?
Ja, in Syrien ist es relativ einfach. Da wird er von Europa für bezahlt, dass er die Grenzen dicht hält. Und solange er die Grenzen dicht hält, kann er machen, was er möchte. Das ist ja auch das etwas Zynische, was die Europäische Union macht. Also solange Erdogan die Syrien-Flanke zuhält, um es ganz bewusst zu überspitzen, kann er das dort machen. Was er in Libyen macht, ist eine ganz, ganz andere Situation. Aber dort haben auch nicht alle europäischen Staaten Interessen dran. Also es geht darum, dass Öl und Gas durchkommt. Und ich meine, das, was niemand haben möchte, ist unkontrollierte Migration.
Ja, genau. Lasst mich noch mal drauf kommen. Also, Mike, ich schreibe jetzt mal fest, provokant gesagt, die Türkei, die Politik in der Türkei wird bezahlt dafür, dass sie natürlich ihre Interessen umsetzen kann. Aber Kinan, ich will euch auch noch mal, Mike und Kinan, noch einmal den Iran. Der Iran ist im Moment, es wird zwar jetzt am 18. Juni in diesem Jahr gewählt im Iran, aber wie gesagt, dass große Veränderungen sichtbar sind, glaube ich nicht. Der Iran als Akteur, der Einfluss haben kann, da denke ich natürlich bei Syrien immer daran, Iran und Syrien, Unterstützung von Terrorgruppen gegen Israel.
Ja, beim Iran, da scheiden sich so etwas die Geister. Ne? Ich frage euch beide jetzt mal, fühlt ihr euch durch den Iran bedroht? Und wenn ja, wie?
Nein. Ich kann es nur für mich sagen, nein. Also mir fallen auf der spontan 20 Staaten eher ein, wo ich mich als deutscher Staatsbürger eher von bedroht sehe als der Iran. Und nein, Russland ist auch nicht dabei.
Also es gibt sicherlich andere Staaten, durch die ich mich eher bedroht fühlen würde. Aber jetzt muss man natürlich schon sagen, das Regime im Iran, das ist schon etwas unberechenbar. Ne? Das macht uns hier schon die Lage etwas ungemütlich. Die haben also erstmal bauen die ja an möglicherweise an Atomwaffen. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es auch nur ein ziviles Programm.
Aber Kinan, du hattest mich auch noch gefragt. Ich war einstmals der Meinung, genau wie Mike, dass der Iran eigentlich ein wichtiger, also dass er im Endeffekt ich mich nicht bedroht fühlen muss durch den Iran, sondern dass es praktisch ein gewichtiger Akteur ist. Mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, ich traue dem Iran in der jetzigen Lage alles zu. Nicht nur Stellvertreterkriegspolitik, atomare Aufrüstung und Einsatz von Waffen und Unterstützung von Terroristen gegen Europa, gegen Israel etc. pp. Also im Moment traue ich dem Iran vieles zu.
Mhm. Ja, und da sage ich, Ricarda, da hast du recht, mir geht es auch so. Und dann kommen natürlich so einige Dinge hinzu, da sage ich mir auch, Moment, das bin ich von anderen Staaten so nicht gewöhnt. Wir haben es hier offensichtlich mit einem Raketenprogramm zu tun, was jeden Tag stärker ausgebaut wird mit größeren Reichweiten. Das kennt man höchstens noch von Nordkorea. Und dann haben wir ja auch mal Fälle gehabt des Auftragsmordes. Sogar in Deutschland sind ja mal Oppositionelle umgebracht worden in Berlin, wo dann später sich herausstellte, das war ein Auftragsmord, der vom Regime in Teheran ausgegangen war. Dann kommen natürlich die Drohungen gegenüber Israel. Wir hatten ja eben schon mal gesagt, das ist ein Thema, was in Deutschland auch sehr sensibel gesehen wird. Also kommen schon so einige Punkte zusammen. Aber der Iran hat uns jetzt nie direkt irgendwie gedroht, morgen erobern wir euer Territorium. Das ist allerdings nicht der Fall. Und da muss man sagen, zwischen den USA und dem Iran, da sind offenbar viel mehr offene Rechnungen zu begleichen als zwischen Europa bzw. Deutschland und dem Iran. Und dann ist das Bild vielleicht auch ein bisschen verzerrt, mal insgesamt.
Naja, das Problem des Iran ist natürlich, dass er immer noch zum Aufruf des Untergangs des Staates Israel oder Vernichtung des Staates Israel aufruft, Staatsterrorismus unterstützt und in mehreren Ländern der Umgebung Milizen unterhält, was interessanterweise die Türkei auch macht. Also und auch in der Türkei ist die Bekämpfung der Feinde in Zion ein beliebter Wahlkampfschlager, und zwar unabhängig von der AKP, der CHP oder der pro-kurdischen HDP. Also das ist eigentlich egal. Es ist immer ein sehr starker Mobilisierungsaspekt gegen den Staat Israel zu sein. Aber was ich glaube, in Iran das große Problem ist, ist tatsächlich dieses alte Image der 80er Jahre, der Gottesstaat. Ne? Ayatollah Khomeini ist immer noch sehr präsent, auch wenn seine Nachfolger weniger förmliche Macht hatten. Und der ehemalige Teheraner Oberbürgermeister, Staatspräsident, also Ahmadinejad, hat halt auch nachträglich als so eine Art Mini-Trump oder Proto-Trump der Region einen sehr starken Fußabdruck hinterlassen. Und man darf aber nicht vergessen, der Anschlag oder die Tötung von Qasem Soleimani letztes Jahr, die war natürlich sehr, sehr provokant, sehr offen, aber sie hat nicht zu den Reaktionen geführt, die man eigentlich erwartet hat. Ich meine, jetzt könnte man auch sagen, es gibt da eine große Corona-Decke über das Land. Die Zahlen sind grausam, die vermittelt, also die übermittelt werden. Aber gleichzeitig ist durch die Corona-Pandemie natürlich auch der Iran viel, viel stärker im Lager Chinas jetzt verortet. Also das iranische Öl wird in Renminbi abgerechnet, nicht mehr in US-Dollar. Also das ist wahr. Es gibt auch mittlerweile andere Länder, die das so machen, aber außenpolitisch und auch währungspolitisch und vor allen Dingen energiepolitisch war es für China ein Riesendeal. Und das gescheiterte oder das aufgekündigte Atomabkommen bedeutet natürlich auch, dass der Einfluss Deutschlands, Frankreichs oder der EU drastisch schwindet und China zumindest im Iran eigentlich der alles dominierende Faktor ist. Und dann Russland.
Ja, jetzt ist natürlich super spannend, mal abzuwarten, wie der neue US-Präsident an die Sache herangeht. Ne? Der Joe Biden, auf dem ruhen ja viele Hoffnungen. Und wenn der es tatsächlich schaffen sollte, den Iran wieder einzufangen sozusagen und wieder einzubinden in dieses Abkommen, das ursprüngliche, dann wäre das sicherlich ein großer Erfolg. Und dann könnten wir uns hier wahrscheinlich auch wieder ein bisschen ruhiger zurücklehnen.
Im Moment hat er sie ja sehr provoziert, sozusagen durch seine Flugangriffe gegen den Iran. Also wahrscheinlich die Trump'sche Methode ein wenig, so die harte Hand erstmal gegen den Iran. Aber leider, wie gesagt, ist unsere Zeit fast am Ende. Für mich ist natürlich nochmal der Punkt, ich fand es sehr spannend, die Diskussion. Und zwar, Kinan hatte das Wort des Leuchtturms für Schwerin, nämlich den Schlossturm. Ihr habt erstmal verschiedene Schlosstürme dieser Region gezeigt. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend, wo man anknüpfen kann und wo man wenigstens Ansätze findet, um Stabilität für die Region zu erreichen und Bedrohungen vielleicht einzuschränken. Für mich ist auch spannend gewesen, die bilderreiche, das, die Bilder, die ihr gezeichnet habt, zum einen natürlich das syrische Bild, das türkische Bild, also insofern tatsächlich gäbe es noch viel, viel Potenzial weiter zu sprechen. Ich glaube, wichtig ist festzuschreiben, und das kam, glaube ich, so als Bogen durch die gesamte Diskussion oder durch die Debatte. Europa hat natürlich strategische Ziele in dieser Region, weil wir direkt in der Nachbarschaft sind. Und das ist zum einen natürlich Frieden zwischen Israel und der arabischen Welt. Dann zum anderen natürlich auch politische Stabilität zu schaffen in den fragilen Staaten wie Syrien, in den schwierigen Pleitestaaten wie der Türkei und andererseits natürlich die Abhängigkeit zur wirtschaftlichen Entwicklung in Saudi-Arabien oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit denen wir auch gut und in Israel, wie wir auch Handel treiben. Und zum anderen natürlich eine Kooperation eigentlich zu schließen mit den zivilen Gruppen, um einfach tatsächlich zu sagen, wir bekämpfen Terrorismus, wir bekämpfen Massenvernichtungswaffen in dieser Region. Ich glaube, dieses Bild habt ihr schön gezeichnet sozusagen. Das war auch die Klammer dabei. Aber ich glaube, um zu sagen, um so ein bisschen auch zu ergänzen, zählt so ein arabisches Sprichwort. Wir brauchen, glaube ich, in dieser Region viel Geduld und Humor, denn die sind wie ein Kamel, das dich durch jede Wüste bringen. Nachgefragt zu diesem Thema mit uns drei Dozenten der Akademie Schwerin, wieder am 15. April um 18.30 Uhr. Herzliche Einladung und vielen Dank an meine Kollegen und Experten Dr. Kinan Jäger und Dr. Mike Nowak. Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Das war's bei Hörbar Politik. Sie wollen mitdiskutieren? Schauen Sie rein unter www.akademie-schwerin.de für den nächsten Termin von Hörbar Politik nachgefragt, unserem Online-Talk zum Thema. Oder schreiben Sie uns Ihre Fragen an die Runde des heutigen Beitrags, zum Beispiel per Mail unter sekretariat@akademie-schwerin.de. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen, Ihr Team von Hörbar Politik.